Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Stopplob und Cappuccino. Ich sitze dem Joel gegenüber. Kurze, schnelle Frage, weil wir immer so viel zu besprechen. Wie geht's dir?
Bei mir ist alles super. Ich hoffe, bei dir auch.
Ja, alles bestens. Und jetzt steigen wir sofort ein.
Wir haben nämlich einiges nachzuholen. Wir wollten ja eigentlich schon einen Vorbericht machen vor den French Open. Das haben wir leider aus zeitlichen Gründen nicht geschafft. Deswegen haben wir jetzt einiges hier zu besprechen. Und ich glaube, wir starten jetzt direkt mal mit hier einem absoluten Hammer. Möchtest du es raushauen?
Du darfst es raushauen.
Ich darf es raushauen. Gerade eben kam nämlich hier eine Push-Benachrichtigung aufs Handy, dass Djokovic zurückzieht. Er wird sein Halbfinal-Match, richtig?
Ist Halbfinal-Match. Viertelfinal-Match.
Viertelfinal-Match ist es.
Ja, genau. Ja.
Wird er nicht spielen gegen Casper Ruud aufgrund seiner Knieverletzung, die er sich zugezogen hat im letzten Match.
Du lachst schon so. Genau, ja. Weil es ist ja durchaus ein polarisierendes Thema, Novak Djokovic. Viele werden wahrscheinlich gestern Abend von unseren Zuhörern hier und Zuhörerinnen das Match gesehen haben. Djokovic gegen den Argentinier ist er, oder? Cerundolo.
Richtig.
Genau, gesehen haben. Ja, wir hatten ja schon telefoniert gestern Abend.
Genau, wir haben kurz telefoniert während dem Match.
Haben auch dann während des Matches in unseren WhatsApp-Gruppen ging es ja auch schon heiß her. Also da, das Match hat polarisiert. Warum hat es denn polarisiert? Erzähl doch mal.
Ja, ich kann ja mal ein bisschen zusammenfassen. Also ja. Djokovic hatte ja schon in seiner Runde davor schon ein super langes Match. Ich glaube, das war das längste Match, was jemals bei den French Open gespielt wurde. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass es mittlerweile ein Dach gibt und dadurch kann halt auch ein bisschen Nacht reingespielt werden. Das wurde in eine neue Night Session eingeführt.
Genau.
Früher war es ja so, da wurde bei Dunkelheit einfach abgebrochen. Und da hat Djokovic schon ein Match gehabt. Das ging bis, ich glaube, 3:30 morgens.
Irgendwie sowas, auf jeden Fall. Also ich glaube, länger als 3 Uhr in der Früh gegen den Italiener Lorenzo
Musetti. Genau. Und das hat er ja dann auch in 5 Sätzen gewonnen. Das war auch schon ein sehr, sehr intensives Match.
Genau.
Muss dazu sagen, man hatte das Gefühl, dass sich Djokovic schon in allen Matches nicht so 100% wohlgefühlt hat. Vorm Turnier hat er sich auch im Training, hat man viele Ausschnitte gesehen, dass er sich immer irgendwie den Arm gehalten hat, das Bein gehalten hat. Also er hat nicht so fit gewirkt. Und ist natürlich dann mit diesem langen Match, dieses lange Musetti-Match, was er noch in den Knochen hatte, ist er dann ins Match gegangen gegen Cerundolo. Man muss dazu sagen, Cerundolo hat ein unglaublich starkes Match gespielt, Wahnsinn, hat auch da die Runden davor schon super, super gut gespielt. Und es war auch wirklich ein, finde ich vom Niveau her echt ein starkes Match und es hat sich auch dann im Laufe des Matches noch extremer entwickelt. Und Djokovic hatte schon die ganze Zeit im Match körperliche Probleme, hatte auch eine Verletzungspause genommen, hat sich am Knie behandeln lassen. Man wusste nicht genau, was ist und hat sich dann wieder so die Sätze 2 und 3 sehr, sehr rumgeschleppt, sage ich mal, und hat das auch auf jeden Fall dem Publikum und dem Gegner zu spüren gegeben, dass er nicht ganz fit ist.
Richtig.
Und hat auch sehr, sehr viel diskutiert mit seiner Box, mit den Zuschauern, mit dem Schiri und war auf jeden Fall nicht ganz ausgeglichen, würde ich mal sagen. Und konnte sich dann irgendwie im 4. Satz, konnte er sich dann da wieder rausziehen.
Lag schon 2-4 hinten, Break hinten, hat das dann am Ende des Tages in 5 Sätzen gewonnen.
Und konnte sich am Ende vom 4. Satz und ganzen 5. Satz wieder bewegen wie ein junges Reh.
Genau.
Und das ist, glaube ich, das, was deswegen eher so polarisiert.
Genau. Also ich bin heute eigentlich in den Podcast reingegangen, dass ich heute richtig losfetzen wollte, weil ich sage, das ist so typisch Djokovic, das hat er schon so oft gemacht. Ich würde gerne mal wissen, was das für eine Verletzung ist, dass du 2 Sätze lang gar nicht spielen kannst, gefühlt. Und dann plötzlich wirfst du eine Schmerztablette ein und das ist wie eine Wunderheilung plötzlich. Manchmal habe ich das Gefühl, das ist bei ihm wie so ein Ventil, dass er so sagt, er hat da irgendwie eine Verletzung und hat dann da ein gottgleiches Comeback hingelegt wieder. Aber ich kann nichts sagen, weil er hat ja anscheinend tatsächlich, was ich behaupte ja auch nicht, dass er nichts hat. Ich glaube schon, dass er Probleme hat. Das hat er ja auch, das hat man ja auch wahrscheinlich dann gesehen. Aber er hat ja heute zurückgezogen und deswegen muss da wirklich was gewesen sein. Deswegen kann ich auch nichts sagen. Mein ganzer Hate, den ich gestern losgelassen habe, weil ich sage, das ist irgendwie, hat der Djokovic aber nicht zum ersten Mal sowas schon gemacht, ne? Dass er der sterbenden Schwan gespielt hat und plötzlich aus dem Nichts, Phönix aus der Asche, steht er auf, die Auferstehung und dreht ein Match und gewinnt das noch. Ich bin ja ein Fan von Social-Media-Kommentaren, das meine ich so ein bisschen ironisch, aber auch da waren die Meinungen gespalten. Die einen sagen, es ist typisch Djokovic, hätte den Oscar verdient und die anderen sagen halt, ja, er ist halt der größte Tennisspieler aller Zeiten und er dreht das Match. Ich glaube, er polarisiert durchaus. In dem Fall kann ich jetzt nichts sagen, weil ich glaube nicht, dass der Djokovic seine Rolle jetzt hier weiterspielt und sagt, ich muss es jetzt durchziehen, so ungefähr. Ich glaube, er ist verletzt, sonst wird er nicht zurückziehen.
Ja. Also ich muss ja sagen, ich habe gestern auch schon viel über WhatsApp diskutiert mit den unterschiedlichsten Leuten. Ich habe mittlerweile eine bisschen andere Meinung, was das angeht.
Ah, okay.
Ja, also gespannt. Ich muss sagen, ich glaube viele, also du weißt es und bestimmt wissen es auch mittlerweile die Zuhörer. Ich war ja nie ein Riesenfan von Djokovic. Also von seinem Spiel bin ich ein Riesenfan und von dem, was er erreicht hat, aber nicht von seiner Persönlichkeit. Aber mittlerweile muss ich sagen, ich habe allerhöchsten Respekt vor dem. Und ich sage auch in dem Fall, also früher habe ich mich darüber viel mehr aufgeregt, so wie du jetzt. Mittlerweile sage ich, ich sehe das eher so, dass es unfassbar ist, wie der sich da immer rauszieht. Ja, egal, ob er in den Matches dann, in denen er verletzt ist oder zumindest Verletzungspausen nimmt, jetzt in dem Fall war er, ist er anscheinend wirklich verletzt, ja, auch wenn er es nicht ist. Er verstößt gegen keine Regel. Er nimmt es einfach in Anspruch, was er in Anspruch nehmen kann. Und ob der Gegner sich davon beeindrucken lässt oder nicht, liegt halt beim Gegner. Ja. Und der soll lieber froh sein, der Gegner, wenn der Djokovic zwei Sätze lang rumhumpelt und nicht richtig spielt. Das ist ja toll, weil dann spielst du gegen einen nicht perfekten Djokovic. Der macht sich mit selbst ja das Leben schwer. Aber ich bin so unfassbar beeindruckt davon, wie der sich jedes Mal da rauszieht und das Ding gewinnt. Der ist eigentlich schon weg und der gewinnt es trotzdem. Weil ich sage, jeder andere Spieler wäre weg gewesen. Der wäre weggebrochen, hätte es nicht geschafft. Beispiel, Medvedev hatte gestern gespielt gegen Deminauer. Er hatte offensichtlich körperliche Probleme, weil er eine riesen Blase am Fuß gehabt, an der Fußsohle. Hat sich auch behandeln lassen. Und er kriegt es dann halt nicht hin, sich dann irgendwie rauszuziehen mit irgendwelchen Mitteln. Der verliert dann das Ding. Der Djokovic schafft es immer irgendwie, sich da rauszuziehen und plötzlich in wichtigen Momenten sein bestes Tennis zu spielen. Und er hat am Ende wirklich sein bestes Tennis wieder gespielt und gewinnt dieses Match. Für mich ja. Ist das Wahnsinn. Unfassbar, ich habe allerhöchsten Respekt davor.
Die Eigenschaft, dass er sich aus schwierigen Momenten rausziehen kann und seine mentale Stärke, die ist unbestritten. Das hatte er schon bewiesen, sonst hätte er nicht schon über 20 Grand Slams gewonnen. Das ist mir vollkommen klar. Für mich ist es eher die Sache, dass man das von anderen Topstars im Tennis, auch aus der sag ich mal, älteren Vergangenheit, nicht gesehen hat. Für mich sind es manchmal so ein bisschen Mätzchen einfach, weil auf der einen Ballwechsel lang humpelt er rum und den nächsten Ballwechsel lang hat er eine 20-Shot-Rally und macht Ausfallschritt, wo du dir denkst, also ich würde mir wahrscheinlich komplett die Leiste aufreißen, so ungefähr. Da geht das dann plötzlich wieder. Manchmal kaufe ich ihm nicht so ganz ab.
Ja klar, ich kaufe ihm das auch nicht ab. Und es sind auch Mätzchen, du sagst ja völlig richtig. Aber ich meine, bleib dabei, der verstößt gegen keine Regeln. Und ob der Gegner sich davon beeindrucken lässt, dann ist der Gegner mental
nicht stark. Ja, und am Ende des Tages sage ich ja auch ganz klar, der Cirundolo hat es dann nicht gewonnen. Er hat es nicht geschafft, er hatte das auf seinem Schläger gehabt. Ich glaube, es ist als Gegner unglaublich schwierig, wenn du gegen einen angeschossenen Djokovic spielst, weil er das halt macht und du weißt nie, kann er den Schalter jetzt umlegen oder wann legt er ihn um? Trotzdem ist es wahrscheinlich eine Diskussion, wo man jetzt zu keinem Ergebnis kommt. Ich bin kein Fan davon.
Ich glaube, das ist eher die Frage, ja, ob man das halt sympathisch findet oder nicht.
Genau.
Und ich glaube, viele finden es eben nicht sympathisch. Deswegen hat er vielleicht auch nicht den Stellenwert wie Federer oder Nadal.
Ja, in dem Fall muss man ihm vielleicht jetzt also auf jeden Fall recht geben und muss ich mich wahrscheinlich sogar selbst was heißt entschuldigen, aber eingestehen, dass er wirklich was hatte und dass er, sonst würde er jetzt nicht zurückziehen. Aber es ist ja nicht das erste Mal, dass Djokovic sowas gemacht hat, wo er dann, da gibt es ja auch bei YouTube diverse Videos, wo er irgendwelche Alien-Anfälle hat und plötzlich nicht mehr laufen kann, so ungefähr. Ja, das hatte mich dann halt so ein bisschen wieder dran erinnert. Und trotzdem ist es für mich, ja, ich weiß nicht, wie er es schafft, Sätze 2 und 3 angeschlagen zu spielen und dann im vierten Satz oder ab Mitte des vierten Satzes und im fünften Satz plötzlich beschwerdefrei zu sein. Die Schmerztabletten muss ich mir auch mal organisieren.
Ja, ich glaube, du hast vorhin schon richtig gesagt, ja, um darauf nochmal einzugehen, das ist bestimmt einfach ein Ventil, was er braucht, weil er wahrscheinlich so einen Druck verspürt hat, ich weiß es nicht, und das halt sein Ventil ist, um dann das Ganze rauszulassen. Natürlich ist es nicht so, hat das nicht so eine Klasse, wie es Djokovic, wie es Nadal oder Federer haben. Aber am Ende des Tages beeindruckt mich einfach diese mentale Stärke.
Ja, die hat er. Die hat da, er
sich da rauszuziehen.
100%. Die hat er einfach. Das ist, deswegen hat er auch so viele Grand Slam-Titel gewonnen. Das ist Fakt. Also, wie oft sich Djokovic aus schwierigen Situationen befreit hat. Und damit meine ich nicht nur den Spielstand, sondern auch, dass die Fans gegen ihn sind oder alle gegen ihn sind gefühlt. Er befreit sich daraus. Ja, und er ist da einfach ein Meister drin und nicht zu Unrecht der. Ich sage es ganz bewusst, der erfolgreichste Tennisspieler aller Zeiten.
Ich kann ja mal so einen Vergleich ziehen. Wir haben ja auch das Champions-League-Finale am Samstag zusammen geguckt. Und da gab es den Spieler Vini Junior von Real Madrid. Da haben wir auch noch drüber gesprochen, dass das ein absoluter Drecksack ist, ein absolutes Schlitzohr auf dem Platz, der einfach die ganze Zeit Mätzchen macht, die Gegner provoziert und so weiter. Aber am Ende des Tages brauchst du so einen im Team vielleicht sogar, um halt solche Titel zu gewinnen. Und dem ist wahrscheinlich auch scheißegal, was die Leute denken, weil der hat am Ende dann den Pott in der Hand und ja. So ähnlich beim Tennis. Aber vielleicht hat Tennis einfach noch mal ein bisschen mehr so dieses diesen Stellenwert, ja, dass da auch gerne Spieler gesehen sind, die einfach so eine Klasse haben. So wie es jetzt vielleicht auch Alcaraz und Sinner haben, einfach so Sympathieträger. Ja. Das ist ja Djokovic einfach nicht. Auch wenn ich sagen muss, mittlerweile finde ich, ist ja immer ein super Verlierer. Der ist.
Das ist überhaupt, das steht überhaupt nicht zur Debatte, finde ja. ich. Also muss man ihm wirklich lassen, Djokovic, es gibt ganz, ganz, ganz wenige Matches und das ist dann auch zu Recht, wo er vielleicht vorne hingeht und sagt, du bist ein Arsch, so ungefähr zu seinem Gegner, aber der gratuliert immer und ist auch immer, dass er sagt, der war der Bessere und wie auch immer hat verdient gewonnen. Das ist einer der fairsten Verlierer überhaupt. Das muss man ihm lassen, dazu stehe sogar auch
ich. Aber klar, er ist total umstritten. Ich verstehe das auch zu 100%. Es ist auch nicht so, dass ich jetzt sage, ich bin der größte Fan. Ich finde ihn auch jetzt nach wie vor nicht sympathisch oder die Art und Weise, wie er sich auf dem Platz gibt. Ist sehr, sehr umstritten.
Ja, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen dem Menschen Djokovic und dem Tennisspieler, ja, den er sich da mal gibt. Und das ist halt bei ihm, wenn er am Rande einer Niederlage ist, dann hat er manchmal Züge, die mir einfach nicht gefallen.
Ja, na klar, weil er dann noch anfängt, in eine Box anzuscheißen und mit dem Schiri und sehr respektlos und Publikum, teilweise wird.
Genau.
Und vielleicht noch ein letzter Satz zu Djokovic. Was ich auch unglaublich positiv finde, ist, dass der nach seinem Match gegen Musetti, der hat nicht einmal irgendwie in einem Interview, in der Pressekonferenz oder auf den Social-Media-Kanälen gejammert, dass es so spät war und er keine Erholungszeit hat oder sonst irgendwas. Oder es kann auch sein, dass vielleicht diese Interviews an mir vorbeigegangen sind. Ich habe jetzt auch nicht danach gesucht. Ich habe jetzt aber zumindest nichts gehört, dass er sich da geäußert hat, was man von anderen Spielern ja so häufig hört, dass die dann sagen, ja, ich habe jetzt hier einen riesen Nachteil und so weiter. Und das ist halt so eine richtige Champions-Einstellung, dass der einfach die Sachen so nimmt, wie sie sind und versucht einfach das Beste draus zu machen.
Ja, also ich glaube, das ähnliche Thema hatten wir ja schon bei den Australian Open, diese späte Spielansetzung. Das gleiche sehe ich hier auch wieder zwei Spieler, Musetti gegen Djokovic, wo die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, weil auch Musetti sehr gut drauf war und das auf Sand ist, dass das nicht in zwei Stunden vorbei ist, das Match. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass du die dann noch um 22:30 abends auf den Platz schickst, ist für mich einfach schwachsinnig. Ich verstehe es nicht, weil die sind um 3:30 Uhr gehen die vom Platz und dann beginnt ja nochmal so das, das After-Workout sozusagen.
Die sind um 6 im Hotel.
Genau, ja, Pressekonferenz, Duschen, Auslaufen, was weiß ich, Ausradeln, Physio, allem drum dran. Dann sind die um 6 im Bett und dann, die Regeneration ist halt einfach mehr als suboptimal. Ja,
diese Regeneration findet im Schlaf statt. Und wenn du den nicht hast, dann ist halt sehr
schwer. Schwierig. Aber gut, wie du gesagt hast, er hat sich nicht beschwert. Er ist da einfach auch Profi genug. Und ich glaube, manchmal ist er da auch so ein bisschen geil drauf und er will es dann allen zeigen.
Aber vielleicht dieses Thema der Spiellänge bringt mich direkt zum nächsten Thema. Sei denn, du hast noch was zu Djokovic zu sagen.
Nee, habe ich nichts mehr hinzuzufügen.
Weil ich habe natürlich ein Thema, was wahrscheinlich auch sehr umstritten ist. Aber du weißt, dass dieses Thema mich auch immer sehr beschäftigt. Nämlich die Länge von Djokovics Match. War genauso lang, das war das Match gestern aber, jetzt darf ich nichts durcheinander bringen, genau, das Match gestern von Djokovic gegen Cerundolo war fast genauso lang, ein bisschen kürzer, wie vergleichsweise die 4 Damen-Matches, die gestern liefen, alle zusammengerechnet.
Ja.
Muss man sich, glaube ich, mal der Zunge zergehen lassen, da laufen 4 Damen-Matches, die zusammengerechnet genauso lang dauern wie das Match von Djokovic. Bisschen länger, muss ich fairerweise sagen. Ein bisschen länger,
genau, klar. Immer wieder mit dem Ding, die spielen halt nur Best of 3, die Damen, und die Herren spielen Best of 5, alles klar. Aber auch, wir haben ja gesehen, Swiatek gewinnt ganz glatt ihr 6-0. Keine Ahnung, in wirklich der eine Satz 19 Minuten, der andere Satz 21 Minuten, also zusammengerechnet in 40 Minuten ihr Match. Kann man natürlich sagen, Swiatek einfach zu gut, die andere vielleicht einfach zu schwach. Aber wir reden ja nicht hier von der ersten Runde, sondern das ist dann schon eine fortgeschrittene Runde, war, glaube ich, dritte Runde dann. Ist natürlich sehr kurz. Ich plädiere dafür ganz klar, Damen, Grand Slam, Best of 5.
Danke.
Einführen.
Danke, genau darauf will ich hinaus. Abgesehen davon, das haben wir jetzt hier schon ein paar Mal besprochen, dass dann halt auch die Fitnesskomponente einfach viel, viel größer
natürlich,
wird. Ja, ja. Und die Spieler halt auch sich deutlich fitter machen müssen, die Spielerinnen müssen sich deutlich fitter machen. Und man sieht dann eben auch vielleicht mal Matches mit einer 2-0-Führung und dann geht es dann doch in den fünften Satz und du hast dann einfach mehr Spannung. Was sicherlich auch mal vielleicht ein bisschen zu dramatischeren Matches führen könnte, wodurch das Damen-Tennis auch mehr Aufmerksamkeit bekommt. Weil so hast du sehr, sehr wenig Drama in den Matches, weil es ja sehr, sehr schnell gehen oder sehr kurz sind. Und da ist es schwer, dass ein Match mal vielleicht besonders auffällt, weil es besonders lang ist, besonders dramatisch ist. War da ein Satz noch dazu.
Ja.
Und dann hast du vielleicht auch mal die Sache, dass so eine Swiatek in der ersten Runde patzt und geht in den fünften Satz. und geht kaputt in die nächste Runde. Und dann wird es vielleicht auch wieder spannend und spannend. Aber so, wenn die Spielerinnen immer nur 40 Minuten auf Platz stehen, dann wird es auch schwer, diese Top-Spieler zu stoppen.
Ich vergleiche das ja mit unserer Liga auch. Wir spielen ja den dritten Satz als Match-Tiebreak. Und wenn wir den dritten Satz auch wieder ausspielen würden, ganz normal, wie das jetzt teilweise auch in Hessen der Fall ist, ja, dann wäre für uns die Komponente Fitness auch wieder deutlich wichtiger.
Ganz sicher.
Das ist einfach Fakt. Und genau das Gleiche ist es beim Damenbereich, ja. Dass, wenn wir jetzt auf Best of Five gehen, dass die Komponente Fitness einfach einen viel größeren Stellenwert bekommt, ja. Und Kaspar Ruth hat das gesagt im Interview, er fühlt sich bei Best of Five einfach viel wohler, weil er sagt, er fühlt sich nicht so gestresst. Sogar er sagt das, dass ihr Best of Three, also zwei Gewinnsätze, ihn teilweise stressen, wenn er mal den ersten Satz vergeigt und weiß, jetzt muss er loslegen. Und bei Best of Five hat er einfach nochmal ein bisschen mehr Zeit. Er fühlt sich einfach deutlich sicherer, ja. Ich bin dafür, dass ich sage, die Zeit ist reif, dass man sagt, Damen Best of Five, das muss organisatorisch möglich sein. Es wird so viel Geld in Tennis investiert, dann müssen die Anlagen vergrößert werden, müssen halt nochmal 3-4 neue Plätze gebaut werden, damit diese, das ist natürlich vollkommen klar, du kannst natürlich dann nicht 4-5 Matches an einem Tag auf einem Platz spielen, weil wenn alle jetzt Best of Five spielen, dauert das natürlich alles viel länger, musst du halt mehr Plätze bauen, aber so viel Geld muss drin sein, Anlage müssen vergrößert werden, dass die Damen endlich auch anfangen, Best of Five zu spielen. Ich glaube einfach, es würde dem Damensport, Tennissport einfach gut tun.
Glaube ich auch.
Es würde viel mehr Überraschung geben. Es würden sich auch einfach, man sieht es doch bei den Grand Slams, klar, jetzt Sabalenka oder eine Swiatek, die jetzt die letzten Monate oder Jahre durchaus auch dominiert haben, aber wir haben ja ständig bei den Damen auch in den letzten 10 Jahren ständig wechselnde Grand Slam-Sieger. Ja? So eine richtige Big Four hat sich beim Damen-Tennis ja nicht unbedingt etabliert. Ja, ich glaube, das könnte passieren bei einem Best of Five.
Und ich glaube auch, dass für junge Spieler oder für Spielerinnen, die das erste Mal auf dem Center Court zum Beispiel spielen oder das erste Mal eine erste Runde Hauptfeld haben, die sind dann vielleicht total überrumpelt im ersten Satz und müssen sich einfach dran gewöhnen. Und dadurch haben die, wie du es schon gesagt hast, Kasper Roth sagt, er fühlt sich nicht so gestresst, dann fühlt er sich auch weniger gestresst. Du kannst den ersten Satz verlieren, aber die stehen, da ist noch alles offen.
Genau.
Wenn du aber direkt den ersten Satz verpennst und liegst im zweiten schon 2-0 zurück, dann wird es schwer.
Ja. Und ich glaube. Um da nochmal zurückzukommen, weil wir vorhin diesen Fitnessfaktor angesprochen haben. Also ich sage das jetzt auch ganz offen und ehrlich, da stehe ich auch vollkommen zu, ist, wenn man das vergleicht, das Niveau, was die ein oder andere im Frauenfeld für ein Fitnesslevel hat, rein äußerlich, ja, wo man sagt, also das siehst du bei den Herren nicht. Da gibt es vielleicht nur einen Spieler, wo man sagt, das ist der Kotov, der Russe, wo man sagt, der ist jetzt vielleicht nicht gerade komplett austrainiert. Ja,
stimmt,
das ist der einzige Spieler, der mir auffällt. Bei den Damen sieht man das bei der einen oder anderen schon, wo ich einfach sage, also da ist noch Potenzial, da kann man noch was rausholen. Bei den Herren sieht man das, wenn du nicht fit bist, hast du keine Chance, bist du weg. Und das, glaube ich, führt einfach dazu, ist einfach der Tatsache geschuldet, dass sie es einfach nicht brauchen.
Ja, absolut.
Die brauchen es einfach nicht. Also absolut. Ich meine, wir müssen auch nicht bei unserem 2 Gewinnsätze und 3. Satz Matchbreak, brauchst du kein Marathonläufer sein, in Anführungsstrichen. Da reicht ein guter Satz und Matchbreak kriegst du irgendwie rum.
Ja, und ich glaube, da kann sich auch jeder Zuhörer hier, der selbst Medienspiele spielt oder Turniere spielt, gut reinversetzen. Ja, jeder kennt das, man geht in ein Medienspiel rein und ist vielleicht auch dann vielleicht nochmal extra angespannt oder nervös, weil man auch fürs Team spielt und möchte einen Punkt holen und verpennt den ersten Satz, steht 0-3, dann wirst du automatisch extrem nervös und denkst so, ey, nee, wenn ich den Satz verkacke, bin ich schon mal, also ist mein Gegner schon mal sicher Matchbreak. Also wenn ich gewinnen will, muss ich über Matchbreak
gehen. Ja, umgekehrt, du spielst einen super ersten Satz und verpennst vielleicht am Anfang so ein bisschen den zweiten Satz, liegst 0-2 hinten und denkst dir so, ey, ich bin doch echt der bessere Spieler, aber ich bin kurz vor Matchbreak schon, weißt du, so im Kopf gefühlt. Ich finde das auch einfach, ich plädiere auch bei uns, und damit möchte ich vielleicht das Thema abschließen, im Hobbybereich auch zu sagen, wie es in Hessen gemacht wird, wieder in Rheinland-Pfalz, sollten wir anfangen, wieder die Sätze auszuspielen und am Doppel vielleicht irgendwo ein bisschen was einzusparen und sagen, wir spielen Doppel nur einen Langsatz bis 9 oder No Add und einfach da alles zu verkürzen. Ja.
Würde man dem Tennissport einen Gefallen tun, bin ich voll bei dir.
Ja.
Weil du jetzt gerade so 2 Namen schon mal angesprochen hast, nämlich einmal Kotov, ja, jetzt haben wir eher auf seine Fitness eingegangen, aber ich möchte eigentlich gleich mal auf sein Spiel eingehen. Und auch, was das Thema angeht mit dem ersten Satz verpennen. Das hatten wir nämlich gestern oder vorgestern bei Sinner gegen Mouté. Ja, da hat er auch den ersten Satz komplett verpennt und der Mouté hat den ersten Satz unglaublich gut gespielt und hat dann den Satz für sich entschieden und Sinner ist so extrem ruhig geblieben und das, haben wir lange genug darüber geredet, aber kann eben mit dieser Ruhe dann den zweiten Satz gehen, weil er weiß, er hat noch genug Zeit. Ja. Aber diese zwei Spieler, die möchte ich mal kurz eingehen. Muté und Kotov, weil ich weiß, dass dir die besonders gut gefallen haben. Erzähl mal, warum.
Ja, Muté spielt völlig unorthodox, weil er ist ein unglaublich talentierter Spieler. Das sieht man ihm einfach an. Talentiert im Form von, was sein Repertoire an Schlägen angeht.
Ja. Kannst du mal kurz auf seine Rückhand eingehen, was da auch mal eine Zeit lang bei ihm
Er hatte mal Handgelenksprobleme, er ist Linkshänder, hatte Handgelenksprobleme und hat dann einfach mal entschieden, auf Profiturnieren mal kurzfristig nur Slice zu spielen, beziehungsweise einhändige Rückhand. Also er ist so talentiert, dass er das dann kann. Einfach. Das ist
Wahnsinn.
Ja, ist unglaublich. Also muss man sich überlegen, es ist ja jetzt nicht Amateurniveau, sondern halt Profiniveau, ist unfassbar. Sein Spielstil ist, man kann ihn gar nicht beschreiben, es ist von A bis Z alles dabei. Also Aufschlag, von Aufschlag nach unten bis
Gegen Ofner hat er 12 Mal von unten aufgeschlagen, davon 9 Mal den Punkt geholt.
Genau, und der Aufschlag von unten ist nicht nur irgendwie, das sieht wirklich
ist eine Waffe
aus. Ist eine Waffe, ja. Er spielt einen angetäuschten Stopp als langen Slice rein. Also ist alles dabei bei ihm. Ja. Viele sehr unangenehme, hohe Topspin-Bälle mit der Vorhand, ja, guter Slice mit der Rückhand, aber auch durchgezogene Rückhandbälle. Also es ist alles dabei. Er ist ein sehr emotionaler Spieler, der auch mal die Nerven verliert. Ich glaube, sein Spiel funktioniert nur auf französischem Boden, das sage ich ganz klar, weil er braucht den Support der Fans. Den hat er in Paris bekommen. Aber es ist macht Bock, seine Matches zu sehen. Macht wirklich Bock, seine Matches zu sehen, weil da geht's ab.
Er ist ein Typ. Aber es ist auch interessant, irgendwie zu sehen, dass diese talentierten Typen, ja, also mit Talent meinen wir jetzt in dem Fall halt einfach dieses Schlagrepertoire, diesen Touch und alles, ja.
Genau.
Da zähle ich nochmal rein, so ein Bublik, Benoit Paire, ja. Kyrgios, das sind alles auch immer so crazy Typen.
Ja. Ja.
Die brauchen das wahrscheinlich auch. Ich glaube, wenn man die irgendwie in die Spur bekommen würde mental und die wären total straight auf einmal und würden nicht mehr so verrückt sein, dann wäre das Spiel wird wahrscheinlich auch nicht mehr so funktionieren. Das gehört einfach zusammen.
Ja, aber ich glaube, dass viele Entscheidungen, die halt im Ballwechsel treffen, die sind einfach impulsiv. Ja. Also die haben, da kommt ein Ball und denkt er sich so, spiele ich einen Stopp? Und dann merkt er, ah nee, irgendwie doch nicht und ich spiele einen langen Slice. Also es ist halt einfach sehr im Moment, wie er spielt, würde ich es mal behaupten. Ja. Und das führt auf jeden Fall dazu als Gegner, dass du nie weißt, was du bekommst bei ihm. Ja. Das war natürlich sehr beeindruckend, was Sinner, das zeigt einfach, was er für ein Champion ist. Er ist komplett ruhig geblieben. Das ist
Wahnsinn.
Unfassbar. Er hat das Publikum, muss man ehrlicherweise sagen, war nicht so krass gegen ihn, weil ich glaube, Sinner hat einfach ein gutes Standing. Aber natürlich sind sie auf der Seite von Muté und er ist komplett ruhig geblieben, hat auf sein Spiel vertraut und hat ihn dann im Endeffekt auch ganz, ganz klar auseinandergenommen. Dann
das sieht aber so einfach aus, wenn man es sich im Fernsehen anguckt. Oh ja, der bleibt halt ruhig und gewinnt dann halt Satz 2, 3, 4. Wenn du da selbst stehst und wirst den ersten Satz so rund gemacht und das Ganze, die Fans rasten komplett aus wegen Muté und der zieht da voll die Show ab.
Ja.
Da ruhig zu bleiben,
das ist
Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn.
Masterclass, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, kann man sich mal abgucken, also richtig stark gemacht, ja.
Dann habe ich den zweiten Spieler angesprochen, Kotov. Vielleicht kannst du auch mal kurz
was zu sagen. Genau, mit für mich das geilste Match bisher. Vielleicht nicht vom Niveau her, ja, also muss man immer sagen, gab bestimmt vom Niveau her schon noch bessere Matches.
Wahrscheinlich von der Atmosphäre.
Von der Atmosphäre, von allem drum dran waren Kotov gegen, heißt er mit Vornamen Pavel?
Ich glaube schon.
Genau, gegen Wawrinka.
Gegen Wawrinka.
Ja, die auch bis spät in die Nacht gespielt haben, auf einem Platz, da war nichts mehr los. Es hat den ganzen Tag, glaube ich, geregnet bei den French Open. Also es war wirklich auch wenig los auf der im Stadion. Aber die Fans haben unfassbar den Wawrinka angefeuert. Das hat mir schon ein bisschen leid getan. Da kommen wir auch gleich nochmal zu den Fans dieses Jahr bei den French Open. Weil der Kotov hat nichts falsch gemacht im Endeffekt. Der war eigentlich total sympathischer Typ. Ja. Kotov ist von außen gesehen, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, muss man mal vorsichtig sein, er hat vielleicht ein oder anderen Kilo zu viel auf dem Rippen, ja.
Er sieht nicht wirklich austrainiert aus.
Sieht nicht 100%, also ich glaube, da hat er noch auf jeden Fall Potenzial nach oben. Hat unfassbar gespielt. Also ich fand, das war ein richtig krasses Match.
Was zeichnet sein Spiel aus, was würdest du sagen?
Ich würde
sagen, was macht ihn so besonders?
Ich finde, er hat unfassbar stark gekontert.
Mhm.
Und der Wawrinka ist ja jetzt keiner, wo man sagt, der spielt den Ball nur rein, sondern der kann richtig beschleunigen, die Bälle auf Vorhand wie Rückhandseite, hat einen guten Aufschlag, Wawrinka. Der hatte unglaubliche Antworten auf die Schläge von Wawrinka, hat gekontert und ist dann das Umschalten von der Defensive in die Offensive, das ist ihm jedes Mal gelungen. Also ich fand es sehr beeindruckend, wie er gespielt hat. Ich glaube, das war mit eines der besten Matches, die er wahrscheinlich so gespielt hat bisher. Es war auf Messerschneide immer so leichte Vorteile für Kotov. Er hat es dann auch im vierten Satz im Tiebreak dann nach Hause gefahren. Es sah so ein bisschen aus, dass der Wawrinka nochmal die Wende kriegt, hatte 0-2 Sätze, hat den dritten gewonnen, hat im vierten schon mit Break geführt, hat es dann aber leider im Tiebreak verloren. Aber auch da ein spannender Spieler, der Kotov, der, muss man ja sagen, vielleicht jetzt nicht körperlich bei 100% ist, aber so ein Tennis spielen kann, verspricht ja eigentlich für mehr.
Mhm. Genau. Zu seiner Spielweise. Er ist ein ganz besonderer Konterspieler, weil bei ihm hatte ich den Eindruck gehabt, umso mehr man dem quasi Druck gibt und umso bessere Bälle man selbst spielt, desto besser ist auch seine Antwort gewesen.
Ja, genau. Ja, das war halt verrückt. Ja.
Das ist Wahnsinn. Also wirklich so, du spielst besser, dann spielt er auch besser.
Ja.
Es ist, war schon wirklich.
Also er hat gekontert, das war unfassbar. Ja. Aus jeder Lage.
Er hat Bälle geholt, Wawrinka ist ja auch ein sehr fairer Spieler, hat auch wirklich sehr häufig einfach applaudiert, weil er gesagt hat, also hast gemerkt, er war einfach beeindruckt, dass dieser Ball noch zurückkommt. Und man traut ihm vielleicht auch manchmal nicht zu. Man denkt, ist das jetzt wirklich der Schnellste? Aber der hat sich super bewegt, ist schnell. Und da ist mal die Frage nochmal an dich. Glaubst du, wenn so ein Spieler plötzlich den Fokus, sag ich mal, noch mehr auf Fitness legt und super austrainiert ist, dass er dann was von diesem Spielwitz oder von dieser Qualität verliert, weil er sich plötzlich mehr auf seine Fitness verlässt? Weißt du, was ich meine?
Ja, das ist natürlich eine gute Frage, ob das dann dazu führt, dass man denkt, wenn ich jetzt fitter bin, ich muss mein Spiel umstellen. Aber wenn er das beibehält, ja, aber, sag ich mal, seine vielleicht an der Fitnesskomponente ein bisschen mehr Arbeit, ich glaube, natürlich macht ihn das besser, weil er hat das Spiel gegen Wawrinka ohne von außen gesehen irgendwelche körperlichen Probleme durchgestanden. Also er kann
er
das.
Er muss fit sein,
Er muss fit sein. Also ich hätte das wahrscheinlich nicht geschafft. Der ist schon irgendwo tennisspezifisch sehr fit, aber die Frage ist, er für das nächste Match auch bei 100% gewesen? Ja. Und das ist das, was ich meine. Also du kannst mit dem Level, den er, glaube ich, dass er gerade hat, kannst du das Turnier nicht gewinnen. Das geht nicht.
Nee, das geht nicht.
Du schleppst einfach immer ein bisschen Last mit dir rum. Das kostet Energie. Ja. Das schaffst du nicht. Und ich glaube, dass er natürlich, wenn er da noch den Fokus drauf setzt, dass er da auf jeden Fall auf Dauer, glaube ich, mehr Matches gewinnt damit.
Ja, interessantes Randinfo noch oder Randnotiz zu ihm. Er hat in einem Interview gesagt, dass er zufällig Tennisprofi geworden ist, was das auch mal heißen mag. Wahrscheinlich hat er den Fokus da jetzt nicht so sehr drauf gelegt in der Jugend, hat gemerkt, er ist dann doch gut genug.
Ja.
Und er sein Ziel ist beim Tennis, er möchte einfach mit Tennis so viel Geld verdienen, dass er nie wieder in seinem Leben arbeiten muss.
Ja,
ganz ehrlich rausgehauen.
Auch legitimes Ziel. Ja. Hatte auch mal den Eindruck, halt seine Mutter, also war so ein bisschen Freestyle-mäßig. Seine Mutter hatte auf der im Stadion im Publikum gesessen und hat ihm einen Schläger, ein Griffband gewickelt. Ja, also das wirkt alles so ein bisschen Freestyle, aber ja, du, er hat Wawrinka geschlagen, zu dem man einfach auch sagen muss, 39 Jahre.
Ältester Spieler im Draw.
Ältester Spieler, 39 Jahre, ein Top-Athlet, unfassbar, muss man wirklich den Hut vorziehen, in dem gehobenen Tennisalter, also ist schon fast ein Tennisrentner, ja. Also schon beeindruckend, muss man wirklich sagen.
Ja. Also wir haben ja in letzter Zeit oder in den letzten 2 Jahren häufig spaßhalber so ein bisschen gegen Wawrinka gehatet und haben so gesagt, ja, die Zeit ist vorbei und so weiter und wenn er die Matches verloren hat. Aber als der auf den Platz gelaufen ist und haben dieses Alter eingeblendet, 39 Jahre, da haben wir beide ja schon mal kurz drüber gesprochen, da habe ich mir gedacht, so, es ist Wahnsinn. Also wie kannst du mit 39 Jahren noch so gut spielen, dich so gut bewegen? Und das betrifft auch alle anderen Spieler, Gasquet, Morfis, wen haben wir da noch von den alten Hasen?
Ja, Djokovic.
Djokovic. Die so unglaublich fit sind und sich so unglaublich gut bewegen. Ich weiß auch nicht, wieso ich gerade so sehr bei den Spielern auf die Bewegung achte. Wahrscheinlich, weil ich gerade das Gefühl habe, ich bewege mich so schlecht auf dem Platz. Ja. Und ich ja ständig bei jedem Spieler sage, guck mal, wie der sich noch bewegt. Also, weil ich glaube, umso älter man selbst wird und merkt dann selbst, wie schwer es ist, sich so gut zu bewegen. Mit 18 habe ich noch nicht so dran gedacht, ja.
Ja.
Aber mit 39 Jahren, sich so, so zu bewegen, das ist absolut abartig.
Ja, du spielst ja gegen eine Generation ganz neuer Spieler.
Ja.
Also das ist ja dir von Tag 1. Also ich glaube, der Wawrinka war mit 13, 14 nicht so fit und hatte schon so ein professionelles Training wie die heute 13, 14-Jährigen, ähnliche Spielstärke. Ja. Also das ist ja, das entwickelt sich natürlich alles weiter. Das wird immer professioneller gefühlt, ja. Und dass er, kann immer nur den Hut vorziehen und ich hoffe, dass er einfach noch weiter lange dem Tennissport erhalten bleibt, weil du hast ja gesehen, was für eine Wertschätzung er bekommen hat an dem Tag in das Publikum, die ihn wirklich zur Höchstleistung gepeitscht haben, nochmal. Das war mal teilweise schöne Szenen vom französischen Publikum, muss man aber grundsätzlich sagen, dieses Jahr mehr als unterirdisch, finde ich.
Ja, du hast ja eben schon angesprochen bei dem Match von Kotov und Wawrinka und ich habe auch noch mehrere Matches gesehen und Interviews von den Spielern. die sich über das Publikum ja beschwert haben, beziehungsweise auch das Publikum aufgefordert haben in der Siegesrede, On-Court-Interview ja, genau. Von der Swiatek, die da gesagt hat, die das Publikum aufgefordert hat, fairer zu sein. Und das ist natürlich schon krass, ne, wenn man das als Spieler dann nach dem Match sich das traut zu machen. Also spricht ja wirklich dafür, wenn das so viele Spieler jetzt schon gesagt haben und es so in der Kritik stand, dass das Publikum wirklich teilweise unterirdisch ist. Ja, also ich meine, kann man ja mal ein paar Beispiele raushauen. Der Goffin hat als Belgier gegen einen Franzosen gespielt und wurde 3 Stunden lang permanent beleidigt und wurde sogar mit Kaugummis bespuckt und abgeworfen.
Ja.
Und das ist schon grenzwertig. Ja. Also ich glaube, der Tennissport, der steht immer noch einfach dafür, auch wenn er moderner geworden ist, dass es einfach ein, ja, da eine gewisse Klasse herrscht einfach.
Ja.
Das hast du auf allen Grand Slam Turnieren auf die eigene Art und Weise. In Wimbledon hast du das einfach wirklich sehr, sehr klassisch und traditionell. Ja. Aber auch in Australien, die Fans, die sind da halt super gut drauf und die sind dann teilweise auch sehr laut und alles, aber super, super fair. Mhm. Und auch in den USA, die sind halt verrückt, die amerikanischen Fans, also positiv verrückt. Aber auch da, du hast nie das Gefühl, dass die unfair sind.
Ja.
Beim französischen Publikum hat man leider oft das Gefühl, dass die sehr, sehr unfair sind.
Ja, es ist
und einfach nur dahin gehen, um richtig, richtig Stunk zu machen.
Es ist, muss man einfach sagen, der Ruf des französischen Publikums ist zu Recht einfach schlecht, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist einfach Fakt, dass die Spieler sich da schon seit Jahren drüber beschweren. Also es fängt ja schon so an, wenn ein Franzose auf dem Platz steht, der Gegner wird ausgepfiffen, wenn er sich einen Ballabdruck anguckt und er auch noch im Recht ist. Ja. Das ist ja das Verrückte. Ja? Also er guckt sich den Ball zurecht an und sagt, ey, der ist aus, dann wird er ausgepfiffen. Ja. Ja? Wie du sagst, dieses Jahr sind da fast schon, die Spieler sagen, das sind ja Zustände wie auf einem Fußballplatz, wie nur noch die Hooligans. Ja?
Und die Spieler haben ihr Handtuch, die müssen ja selbst mittlerweile zum Handtuch geben.
Das
ist seit Corona so eingeführt, dass die Ballkinder nicht mehr das Handtuch bringen, sondern die holen die selbst. Und der Kotov ist immer in seine Ecke gegangen zum Handtuch.
Und wurde dann da an der Seitenrand angebrüllt.
Und die Fans halten die Kamera wirklich ins Gesicht, die Handykamera. Ja, das ist also eigentlich für einen Spieler kein Zustand. Aber auch da muss ich sagen, wenn ich da selbst stehen würde, ich würde ausrasten. Ich könnte mich nicht zusammenreißen. Dass die Spieler mental so stark sind und darüber immer hinwegsehen können, beeindruckt mich immer wieder, immer mehr.
Das ist schon auf jeden Fall was man sagen kann. Da hat man einiges, was man sich abgucken kann, was man lernen kann wie stark die sind in dem Moment. Ja, ich glaube, die Reaktion von der Turnierleitung in Roland Garros ist ja, Amélie Mauresmo ist ja Turnierdirektorin, hat jetzt Alkoholverbot verhängt. Ich glaube, das spielt auch da eine große Rolle in den abendlichen Stunden, dass da halt viel Alkohol getrunken wird und ist jetzt verboten worden, soweit ich weiß. Glaube, dass das die richtige Entscheidung ist, weil, wie du sagst, da sind immer noch Menschen unten auf dem Platz und ein David Goffin, der eigentlich immer ein absoluter Publikumsliebling war, dass der sich zu so einer Aussage hinreißen lässt, der ja auch sehr eng verwurzelt ist, auch mit dem französischen Publikum, weil er viele französische Freunde hat als Tennisprofis, dass der sich zu einer Aussage hinreißen lässt und sagt, das französische Publikum bei Roland Garros ist das schlimmste Publikum weltweit, ja, das sollte eigentlich allen zu denken geben.
Ja, auf jeden
Fall. So viel dazu.
Ja. So viel dazu. Jetzt hat sich auch sehr viel geregnet bei den French Open. Ja,
genau.
Es gibt ja glücklicherweise jetzt mittlerweile 2 Dächer, glaube ich, oder sogar 3.
Ich glaube 2.
2 Dächer, sodass halt auch gespielt werden
Philippe kann. Philippe Chatrier und der Suzanne Longnen, meine ich, sind
Kann auf 2 Plätzen halt immer weiter gespielt werden. Natürlich sind die Bedingungen unter dem Dach dann immer ein bisschen anders, ja, aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass es einfach gespielt werden kann. Diese ganzen Bedingungen, ja, Regen, ist, glaube ich, für alle Spieler einfach unglaublich schwer. Erstmal für die Spieler, deren Matches ständig verlegt werden, permanentes Aufwärmen, dann Regenunterbrechung, dann wieder in die Katakomben gehen und warten und warten.
Ich glaube, Struff hat bei seinem Match gegen
Deminauer?
Nee, das davor. Wer war das nochmal?
War das Bublik?
Bublik. Ich meine, also entweder gegen Deminauer oder Bublik ist er, glaube ich, 3-mal vom Platz und wieder auf den Platz gegangen. Also das ist, muss man überlegen, das ist ja auch mental unglaublich. Jedes Mal wieder neu aufwärmen und wie auch immer.
Aber auch für die Spieler, die unter das Dach gehen, ist es, glaube ich, dann teilweise auch nicht so einfach, weil die Bedingungen einfach eine ganz, ganz, ganz andere sind.
Richtig.
Aber ich glaube, du hattest auch einen Punkt, der einfach nochmal vielleicht, ja, für die Spieler, die eh schon weil sie nicht so gut gerankt sind, schon immer sehr, sehr schwer ist, um da weit zu kommen bei so einem Turnier und Punkte zu sammeln. Kommt dann nochmal dazu.
Ja, also ich sage ganz klar, ist im Tennis, gerade bei den Grand Slams, da ist so viel Geld drin. Da ist so unglaublich viel Geld drin. Es muss einfach gewährleistet sein, dass es zumindest, ja, keine Ahnung, 7, 8 Courts gibt, die irgendwie überdacht sind.
Oder gar nicht.
Oder gar nicht, ja. Es ist ja so, muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Roland Garros war ja eigentlich von den Grand Slams das rückschrittlichste Turnier. Die hatten bis vor, glaube ich, 5, 6 Jahren noch gar kein Flutlicht. Ja, die haben also aufgehört, wenn es dunkel wurde. Da gab es ja immer Diskussionen, Dunkelheit, wir müssen aufhören, wie auch immer. Das ist ja eigentlich schon verrückt. Jetzt haben sie zumindest mal Flutlicht auf den Plätzen. Jetzt haben sie auch zwei überdachte Plätze. Aber da ist natürlich so, dass die Topstars, ja, wie, keine Ahnung, bei den Frauen eines Swiatek oder bei den Herren einen Djokovic oder einen Sinner, die können ihre Matches zu Ende spielen. Andere, wie jetzt beispielsweise ein Dimitrov, da wurde das Match, der ist auch ein Topstar, ja, aber halt hatte jetzt nicht das Glück gehabt, auf einen der beiden Plätze zu spielen. Der hat sein Match, ist wegen Regen unterbrochen am Abend, der musste am nächsten Tag weiterspielen und dann darauf den Tag wieder spielen. Mhm. Und ein Topstar, wie ein Sinner, der halt auf dem Center Court spielen kann, der hat halt das Ding, er kann sein Match auf jeden Fall, er weiß, er kann es auf jeden Fall zu Ende spielen.
Aber so ein Djokovic fängt dann halt um 11 Uhr abends an und spielt halt bis 3 Uhr morgens, 3:30 Uhr morgens.
Das
haben die anderen Spieler dann auch nicht.
Auch ein Glück, aber es hängt ja damit zusammen, dass die nur zwei Plätze haben, die
überdacht sind. Also ich glaube, für alle Spieler ist es blöd. Das ist einfach, klar, die können nichts dafür, dass es regnet, die wollen das Turnier durchziehen, aber die Spieler, was die da für eine Leistung erbringen, das ist schon echt sehr, sehr schwer.
Ja, und gesagt, unterm Strich sind am meisten diejenigen benachteilt, die einfach vielleicht nicht so sehr im Fokus stehen.
Auf jeden Fall.
Ist einfach für mich, muss ich sagen, schon ein bisschen, allein schon, wie gesagt, der Struff, der sich, glaube ich, dreimal vom Platz gehen musste und nochmal aufwärmen musste, derjenige, der auf Center Court spielt, der weiß, okay, wir machen hier das Dach zu, ich spiele auf jeden Fall durch, ich habe das nicht mit dem Neuaufwärmen und wieder neu und wieder neu und wieder neu, eher. Da finde ich einfach, man sollte da einfach mehr investieren und sagen, wir müssen unsere Infrastruktur auf der Anlage so verbessern, dass wir zumindest für ein paar mehr Matches mehr die Möglichkeit geben, dass wir es fertig spielen können, dass wir es durchspielen können. Es hat natürlich auch seinen Charme, ne? Wenn du eine Regenunterbrechung hast und der eine, keine Ahnung, führt 2-0 Sätze, es ist eine Stunde Pause, der andere kommt zurück, hat einen komplett neuen Matchplan, ja, und startet ein Comeback oder ist ein Tag Pause und es ändert sich plötzlich was, aber da sollte es für alle gleich sein.
Ja, ja.
Das ist so meine Kritik. Die wird man wahrscheinlich nicht einfach so lösen können, weil da spielen natürlich auch Gelder eine große Rolle. Die wollen, die Fernsehsender wollen garantiert haben, dass sie da auf dem Center Court das Spiel übertragen können. Das spielt alles eine große Rolle, aber für den Sport, glaube ich, für die Spieler, die nicht in der ersten Reihe stehen, ist es schon auf jeden Fall ein Nachteil.
Ja, für die wird es noch schwerer gemacht einfach. Ja. Und die haben es ja eh schon schwer, wird noch schwerer gemacht. Mhm. Aber ich glaube, diese Bedingung einfach, ja, bei diesem Jahr, zeigt einfach, wie unglaublich anspruchsvoll so ein Grand Slam ist für die Spieler.
Ja.
Ja, wir sehen nämlich dann immer nur die Matches im Fernsehen und du siehst halt, die Spieler kommen auf den Platz und spielen ihr Match. Was aber hinter den Kulissen passiert, an so einem Regentag, und wie fokussiert die bleiben müssen, wie oft die sich aufwärmen müssen und wissen nicht, wann spiele ich jetzt, auf welchem Platz spiele, werden die Plätze plötzlich verlegt, die waren auf dem einen Platz angesetzt, plötzlich werden sie auf dem anderen Platz verlegt. All solche Sachen.
Ja.
Da musst du im Kopf so unglaublich stark sein, dass du da konzentriert bleibst und das durchziehst. Und da setzen sich halt wirklich einfach nur die allerbesten durch.
Auf jeden Fall. Die einfach ein dickes Fell haben und mit der Situation einfach am besten. Da bringt es auch gar nichts, sich zu beschweren oder so, weil es bringt ja nichts. Weil du musst, wenn du gewinnen willst, musst du da durch. Musst du durch diese Hölle eigentlich.
Man darf auch nicht vergessen, das hört man auch manchmal von den Spielern, dass dann halt auch die Plätze sich unterscheiden voneinander. Ja, dass der Platz auf Suzanne Longlen ist anders als auf dem Philippe Chatrier und zu den Außencourts.
Ja, allein schon der Auslauf. Ja. Also ich meine, ich glaube, Nadal könnte oder Medvedev könnte gar nicht auf dem Außenplatz retournieren. Das würde wahrscheinlich gar nicht funktionieren.
Müsste näher an die Linie gehen.
Das geht gar nicht. Weil er hat gar nicht so viel Auslauf. Ja,
ja, und ich finde, mein Eindruck ist jetzt mal von allen, was wir bisher gesehen haben von den French Open, also zumindest jetzt im Männerbereich, es gibt kein leichtes Match mehr. Ich habe kein deutliches leichtes Match gesehen. Vielleicht Struff gegen Bublik war sehr deutlich. War, glaube ich, in drei Sätzen relativ deutlich. Ansonsten ist das alles so unfassbar eng beieinander. Sogar die Top-Leute geben in den ersten Runden schon einen Satz ab oder zwei Sätze, gehen über fünf Sätze. Ich glaube, Kokkinakis ist jetzt auch kein Top-Mann, kein Top-Top-Mann. Ja, aber Kokkinakis hat innerhalb von 4 Tagen 3 Matches gespielt, 15 Sätze.
Ja.
Ja. Und was die da leisten müssen und wie schwer das geworden ist, da sich durchzusetzen,
Es ist
viel extremer geworden. Ja. Diese Dichte, finde ich, ist dieses Jahr ganz extrem zu sehen, wie eng das alles beieinander ist. Erste Runde kannst du schon gegen einen Top-Spieler kommen, der nicht gerankt ist und gegen den du schon über 5 Sätze gehen musst.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt wenige leichte Matches, du hast gerade gesagt. Also Sinner hatte vielleicht die ersten 2 Runden waren für ihn verhältnismäßig recht easy, aber er muss auch immer 100% spielen. Davon gibt es sehr wenige. Man sieht viele, viele, viele unglaublich enge Matches. Da gebe ich dir recht.
Lass uns doch mal auf das Deutsche, auf die deutsche Beteiligung eingehen, vor allem auch Quali. Ja, da war ja auch ein, zwei interessante Matches, die wir uns angeguckt haben. Ich kann dir vielleicht einfach mal ganz kurz ein paar Zahlen auspacken, wie viele von den Deutschen in der Quali teilgenommen haben. Bei den Männern waren es 3 Spieler, nämlich Hassan, Mollecker und Henry Squire. Lass uns doch einfach mal mit denen anfangen, was vielleicht ganz ein schönes Match war, nämlich Hassan gegen Mollecker, ein deutsches Duell, was wir uns auch hier angeguckt haben.
Richtig.
Zusammen. Was Hassan, der Hassan für sich entscheiden konnte.
Genau, Benjamin Hassan war ja schon bei uns hier im Podcast, hat das für sich entscheiden können.
Hat dann leider in der nächsten Runde mit Matchbällen gegen einen Italiener verloren.
Bitter,
aber ich glaube trotzdem für ihn ein super Auftritt.
Ja, ich würde ihm mal die erste Runde in einem Grand Slam gönnen. Ich meine, das, glaube ich, hat wehgetan. Ich meine, ich hätte auch in seinem Instagram-Post danach gesehen, dass das eine Niederlage ist, die, glaube ich, wehgetan hat. Wenn du mit Matchball dann es nicht schaffst, die Quali durchzuziehen. Aber gut, so ist Tennis halt. Ja.
Dann eine schöne Geschichte, Henry Squire, der einfach auf Verdacht zu den French Open gefahren ist, weil er gar nicht reingekommen ist in die Quali. Mhm. Dann haben aber so viel abgesagt, dass er doch noch reingerutscht ist und hat sich dann durch die Quali gespielt und hat die erste Runde im Hauptfeld gewonnen.
Ja.
Ein Marathon-Match im 5. Satz im Matchbreak, nachdem er schon 6 Matchbälle abgewehrt hat.
Ja.
Gegen wen war es nochmal?
Ich komme gerade nicht drauf, aber ich habe das Match gesehen.
War das nicht Kecmanovic oder Laszlo Dzsere, einer von den beiden?
Ah, ja. Ich
glaube, einer von den beiden war es. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ist dadurch in die zweite Runde gekommen, hat dann gegen Oja Aliassime in 4 Sätzen verloren, also konnte ihm auch noch einen Satz abnehmen. Und muss man ja sagen, Henry Squire hat vorher nur Challenger-Turniere gespielt, noch nie ein ATP-Turnier gespielt und spielt sich dann die zweite Runde, nachdem er eigentlich gar nicht drin war im Feld.
Ja.
Ist natürlich schon für so einen Spieler die Eintrittskarte in das Profi, in das wirklich Top-Business, weil der hat jetzt durch die French Open so viel verdient, wie in seiner gesamten Karriere zuvor. Mhm. Irgendwie knapp über 100.000 Euro. Und das ist natürlich, katapultiert den natürlich selbst in eine ganz andere Liga jetzt, von dem, was er sich auch leisten kann an Trainerkosten und so weiter, Reisekosten.
Ja. Abgesehen davon glaube ich, dass auch was man nicht unterschätzen darf, das Wertvollste ist, dass er wahrscheinlich gemerkt hat, ey, ich kann da mithalten.
Ja, klar.
Also es ist jetzt nicht so, dass er abgeschossen wurde, sondern dass er wirklich gezeigt hat, er hat 3 Quali-Runden gewonnen, das kann kein Glück sein. Ja, und er hat die erste Runde im Hauptfeld gewonnen und dann gegen Oger Aliassime gespielt, hat einen Satz gewonnen, hatte sogar auch wieder in einem anderen Satz, glaube ich, Break vorgehabt mal. Also es ist jetzt nicht so, dass das sollte ihm Mut geben, dass er dass er gezeigt hat, er ist da jetzt nicht weit von weg. Also das ist da liegt kein Universum dazwischen.
Ja. Also auf jeden Fall ein Spiel, den wir beobachten werden, weil er ist einfach ein junger Mann, also ein junger Spieler. Davon gibt es ja wenige im deutschen Tennis, die da dabei sind. Deswegen ist es mal ganz schön, ich glaube es ist ein 2000er Jahrgang, das Ganze mal zu verfolgen. Wenn wir jetzt mal kurz auf die Damen gucken in der Quali, da waren 6 Spielerinnen dabei. Und es haben sich 2 durch die Quali gespielt, nämlich Eva Liss und Jule Niemeyer. Ja. Muss man sagen, ist schon stark, natürlich, sich durch die Quali zu spielen. Das finde ich immer, das ist ein krasser Erfolg. Das ist eigentlich schon fast, sag ich mal, wie so ein kleines Turnier gewinnen.
Ja, es sind 3 Matches, das ist unglaublich.
Die komplett emotional sind, weil jeder will das natürlich packen.
Ja.
Und im Hauptfeld standen dann 5 Damen. Davon haben es allerdings hat es nur eine in die zweite Runde geschafft. Tatjana Korpacz, die dann in der zweiten Runde ausgeschieden ist. Und das ist natürlich, muss man sagen, ist natürlich dünn. Ganz klar. Ja. Wenn wir auch vor ein paar Jahren noch wirklich immer deutsche Spielerinnen hatten, die um die Titel mitgespielt haben.
Die Kerber, Petkovic
und so weiter.
Julia Görges und wie auch immer. Aber ich glaube, das ist ein Thema, was wir schon die letzten vergangenen Monate hatten.
Bringt auch nichts darauf rumzureiten, weil es wird sich nicht von einem aufs nächste Turnier wird sich das nicht ändern.
Es ist ein deutsches Tennisproblem, nicht nur bei den Damen, sondern auch vor allem, sage ich, unterstreiche ich, auch bei den Herren.
Pass auf, da sage ich nämlich, es waren nämlich 7 Spieler im Hauptfeld. Eben Squire, der sich durch die Quali gespielt hat und dann halt insgesamt 7 im Hauptfeld. Davon sind 2 in die dritte Runde gekommen. Zverev und Struff. Struff ist in der dritten Runde dann ausgeschieden, aber auch da wieder, ich finde, Struff hat ein Hammer-Turnier gespielt.
Ja.
Hat dann halt gegen einen einfach saustarken Deminauer knapp verloren, hat auch Chancen gehabt, das Ding wirklich zu gewinnen.
Ja.
Deswegen muss ich da immer sagen, individuell betrachtet, kann man wieder gucken, Squire, Top-Leistung, Struff, Top-Leistung.
Ja.
Unterm Strich ist es dann halt sehr wenig, wenn jetzt noch Zverev drin ist, der jetzt im Viertelfinale steht.
Richtig.
Der letzte Deutsche, letzte verbliebene Deutsche.
Ja. Ist unterm Strich, ja, wie du sagst, individuell betrachtet hat das seine Höhen und Tiefen gehabt, glaube ich, alles. Aber wenn man das Gesamtpaket anguckt, ist es natürlich ein bisschen wenig, was der deutsche Tennis dann immer abliefert. Ja, dass wir nur einen Spieler haben, der in der zweiten Woche ist mit Zverev. Und das hätte auch für ihn durchaus schon
fast. Ja, schon besser Schneide, ja.
Ja, zweimal hat er jetzt in 5 Sätzen gewonnen. Die dritte, also 2 Matches hat er jetzt gerade, die letzten beiden Matches in 5 Sätzen gewonnen und erste Runde
gegen Nadal.
Den Jackpot gezogen und Nadal gezogen. Und muss ihm ja einfach sagen, ja, ich glaube, ich hoffe, dass er nicht viele, viele Körner gelassen hat bei seinen letzten 2 Matches jetzt, 2x5 Sätze. Ich finde, er spielt sehr stabil. Du hast das letzte Match, hast du ja, haben wir ein bisschen geschrieben, auch Rune jetzt gegen Zverev. War interessant. Rune überzeugt mich phasenweise immer, wo ich sage, er kann ihm richtig wehtun gestern, aber unterm Strich ist der Zverev einfach zu konstant und Zverev ist einfach eine, ja, muss man sagen, er gewinnt die engen Matches dann doch. Er hat gegen den Niederländer Talon Kriegsport 2-4 Doppelbreak hinten 1-4 gelegen. 1-4, sorry, Doppelbreak hinten gelegen im 5. Satz, dreht das noch, gewinnt im 5. Satz im Tiebreak, spielt jetzt 2 Tage später gegen Rune, gewinnt wieder im 5. Satz. Er hat einfach auch diese Stärke und diesen Glauben an sich. Und ich glaube, jetzt sind Djokovic raus, zurückgezogen, Medvedev hat verloren. Es lichtet sich auch ein bisschen von den Leuten, die ihm wirklich gefährlich werden können. Ich rechne, Zverev, habe ich ja schon am Anfang vom Turnier gesagt zu dir, hohe Chancen aus, dass da vielleicht nicht sogar der große Wurf jetzt gelingt.
Ja, also ich glaube, du hast jetzt deine Reise ganz gut zusammengefasst schon mal. Und ich glaube, bei mir ist es so eine ähnliches Verhältnis, was ich zu ihm habe, was ich auch zu Djokovic habe. Also ich bin kein Riesenfan von ihm als Person, so wie er sich gibt, aber von seinem Spiel einfach, also auch nicht so unbedingt von der Art und Weise, wie er spielt, aber wie er die Matches gewinnt oder wie seine mentale Stärke, das beeindruckt mich so sehr. Allein schon das Match gegen Nadal. Klar ist Nadal nicht Nadal in seiner Prime oder in seinem Top-Zustand, aber es ist egal, wenn du gegen Nadal bei den French Open spielst. Du hast die ganze Tenniswelt gegen dich.
Ja, ja? Natürlich. Ja.
Alle wollen Nadal sehen. Wenn der schon auf den Platz kommt und dann könnt ihr mal im Internet gucken, ja, wenn der Nadal aufgerufen wird, um auf den Platz zu gehen, wenn er vorgestellt wird und da werden dann 14 Titel dann durchgegeben, da bekommst du natürlich Gänsehaut als Gegner.
Ja.
Aber der hat das in der Ruhe runtergespielt, der Zverev. Und hat das Ding einfach, er wusste wahrscheinlich, wenn er sein Level spielt, dann wird er das schon gewinnen. Mhm. Aber da cool zu bleiben, das runterzuspielen,
ja,
schafft ist das sehr, sehr beeindruckend.
Bestes Beispiel, Cirundolo gegen Djokovic, der hat das nicht geschafft, das richtig runterzuspielen. Und Zverev geht da hin und ich hatte auch immer das Gefühl, Zverev ist der, auch wenn Nadal seine Chancen hatte.
Er hatte seine Chancen. Ich glaube, auch wenn das jetzt im Viertelfinale gewesen wäre und hätte mal 3-4 Matches auf dem Buckel gehabt,
sieht Nadal, sieht die Welt anders aus. Aber er hat das einfach solide runtergerockt, muss man gegen Nadal sagen, unter den Bedingungen. Also ich meine, war ja auch interessant, dass im Publikum so viele Tennisspieler
Djokovic, waren. Djokovic, Alcaraz, Swiatek saßen im Publikum.
Genau, haben sich es angeguckt, weil es vielleicht das letzte Match bei den French Open war für Nadal. Wer weiß das schon, er hat das hier offen gelassen. Also auch da
sieht, also ich glaube, so wie er gerade spielt oder wie er gespielt hat und auch von seinem Fitnesslevel, glaube ich, wenn der das Gefühl hat, der kann spielen, dann spielt er weiter.
Ich glaube, er hat das ja auch so kommuniziert, dass wenn er fit bleibt und dann, warum sollte er aufhören? Ich sehe auch keinen Grund, dafür ist er einfach zu gut. Wenn er noch Spaß dran hat, warum sollte er aufhören?
Ich glaube, er hat einfach ein sehr bitteres Los. Ich glaube,
du willst,
gesehen,
für mich gibt es keinen, klar, du kannst erste Runde auch gegen Kasper Ruud kommen, gegen Gesandt, das wäre unangenehm. Du kannst auch kommen gegen den Djokovic erste Runde, aber du willst natürlich erste Runde nicht gegen so einen. Gegen jeden anderen gewinnt er, aber gegen Zverev, der natürlich vorher auch noch das Masters gewonnen hat in Madrid, der irgendwie, oder war das Rom?
Rom war
das. Rom, sorry. Der das Masters gewonnen hat, das letzte, voll mit Selbstbewusstsein und
was willst du da noch? Ja, und vielleicht auch noch mal ein, Sätze zu Zverev, weil wir waren ja gerade hier auf dem Tennisplatz zusammen, als er gegen Talon Kriegsburg gespielt hat. Und dann haben wir noch Livescore geguckt im Handy und dann stand es dann 1-4 Doppelbreak und da hast du noch gesagt, das ist noch lange nicht vorbei. Der dreht das noch, der dreht
es
noch.
Ja, das ist ein Drecksack. Ja.
Und der dreht es dann halt wirklich noch.
Ja.
Der hat teilweise wirklich für mich so Züge wie Djokovic, Nadal und sowas, dass du wirklich erst gegen ihn gewonnen hast, wenn du den Matchball verwandt hast. Ja, okay, logischerweise ist es auch so, aber der Typ ist einfach, der lässt nie locker, das muss man ihm wirklich hoch anrechnen, der kämpft immer bis zum Schluss und der findet auch immer irgendwie einen Weg. Sehr, sehr beeindruckend.
Glaubt immer an sich, das ist auch eine Eigenschaft, die sich jeder, nicht nur jung, sondern auch alle alten Spieler, Spielerinnen draußen angucken können. Er glaubt so sehr
und
an sich.
Offensichtlich an Tagen, an denen es wirklich schlecht läuft für ihn, wenn er keine Vor- und Reinspielt, viele Doppelfehler macht, keine Ahnung. Der ist immer positiv, immer positiv. Sehr beeindruckend. Aber ich bin zwar auch deiner Meinung, dass er sehr, sehr weit kommen kann bei dem Turnier. Jetzt spielt er gegen Demi Nauer. Demi Nauer ist sehr gefährlich, glaube ich. Mhm. Ist die Frage, ob er die Mittel hat, um Zverev zu stoppen. Und danach würde dann wahrscheinlich Ruud auf ihn warten. Nee, ist ja so, ne? Ich treffe ja, Djokovic tritt ja nicht an gegen Ruud. Das heißt, ja. Ruud ist schon im Halbfinale, richtig. Mhm. Ruud ist auch schon sehr, sehr ekelhaft auf Sand, muss ich sagen. Boah, ekelhaft. Und dann würde noch wahrscheinlich Tsitsipas, Alcaraz oder Sinner warten.
Genau, das ist schon eine sehr, sehr lange Reise. Da sind noch Brocken drin, aber.
Und jetzt die Frage an dich. Ja. Glaubst du aber, durch Zverevs seine Art und Weise zu spielen, also seine Spielweise, dass er einfach dann schon sehr, sehr viele Körner beim Turnier lässt, weil er so oft über 5 geht und nie ein einfaches Match hat? Das alte, alte Thema bei ihm. Lässt er vorher zu viele Körner, sodass dann jetzt in der wichtigen Phase, Viertelfinale, Halbfinale, Finale, er dann zu wenig Power hat, um dann diese Matches dann zu gewinnen?
Ja, das kann ihm auf jeden Fall, oder das ist ihm vielleicht bisher immer zum Verhängnis geworden.
Also ne? Er hat die längste Spieldauer schon, habe ich gesehen.
Ja, und das auch, wenn man das Gefühl hat, dass der Zverev wie ein gut geölter Motor ist, der nicht kaputt geht, so ungefähr, aber er, natürlich lässt er irgendwo Körner und ja, vielleicht ist es ein Satz zu viel oder zwei Sätze zu viel bisher gespielt, zu eng. Wir gucken uns an, Sinner gegen MOT, ersten Satz verloren, aber dann relativ deutlich doch die
nächsten. Heute auch sehr deutlich gegen Dimitrov in 3.
Genau, gerade fertig geworden gegen Dimitrov in 3. Also das sind vielleicht diese Stunde weniger, diese anderthalb Stunden weniger, die er dann immer pro Match auf dem Platz steht, diese anderen Leute gegenüber Zverev. Das macht sich am Ende dann doch bemerkbar. Ich glaube, Boris Becker hat das ja auch in seinen Dingen immer schon bemängelt, dass der Zverev dann doch immer mal wieder da und hier was liegen lässt und viel Energie verliert auch, ja, und dass ihm das vielleicht am Ende des Tages bei einem Turnier, was über 2 Wochen geht, einfach zum Verhängnis auch werden kann. Aber trotzdem halte ich dieses Jahr bei den French Open große Stücke auf Zverev.
Ich auch.
Traue ihm sogar den großen Wurf zu, weil Zverev auch immer performt hat, wenn große Matches sind, ist Zverev da. Wenn es um große 100%. Matches geht.
Ja. Und ich glaube, der größte Unterschied zu einem Zverev vor ein paar Jahren noch ist seine Vorhand. Die ist unglaublich stark geworden.
Ja.
Der wackelt ja kaum noch rum. Die ist eine richtige Waffe geworden. Das, was man vielleicht immer gemeint hat, so ja auf der Vorhand anspielen, ist nicht mehr. Das ist sehr stark geworden. Aber ja, ich glaube auch, dass er einfach zu viel Körner lässt. Aber nicht nur körperlich, auch mental. Diese engen Matches kosten so viel Energie auch einfach. Ja, emotionale Energie. Die du vielleicht am Ende dann halt hier und da vielleicht noch brauchst.
Ich bin gespannt. Ja.
Ganz kurz noch, weil wir jetzt vom deutschen Abschneiden gesprochen hatten, da wollte ich noch mal gerade eine interessante Statistik nennen zu den Italienern. Denn die Italiener haben aktuell, meine ich, 8 Spieler unter den Top 100. Mhm. Davon sind 5 unter den Top 50. Und der älteste davon ist 23 Jahre.
Ja, was
ich glaube, das spricht für sich, oder?
Das spricht für.
Und also, bei den Damen auch super viele. Ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf. Das habe ich leider nicht mir aufgeschrieben.
Eine goldene Generation.
Auch 6 Spielerinnen oder so unter den Top 100.
Eine goldene Generation, die da am Start ist bei den Italienern. Die, das kann ja kein Zufall sein. Das ist irgendwo gute Arbeit geleistet. Ich bin ja auch nicht zu 100% drin, wie da die Verbandsstrukturen in Italien sind, wie das alles organisiert ist. Aber die machen sehr viel richtig. Die haben unglaubliche gute Spieler. Natürlich pusht das natürlich auch, wenn du dann einen Jannik Sinner hast oder einen Matteo Berrettini, der ja auch in der Vergangenheit mit Wimbledon-Finale große Erfolge gefeiert hat und die anderen Spieler gucken hoch und merken, ich bin gar nicht so weit weg davon.
Ja klar, teilweise sind ja alle einen Jahrgang fast, das sind ja nur 2-3 Jahre Unterschied zwischen den Spielern und dann auf einmal ist ein Spieler, der plötzlich Djokovic schlägt, wie der Analdi Anfang des Jahres und dann denkt sich halt dann der andere, stopp mal, der kann Djokovic schlagen? Ich gewinne gegen den im Training, wieso kann ich das nicht auch?
Das ist einfach eine goldene Generation, die bei den Italienern ist und das wird, überlegt man, die sind jetzt alle Anfang 20, die werden die nächsten 10, wenn nicht sogar 15 Jahre weiter oben im Spitzenbereich im Tennis, wenn nicht schief geht, bleiben und haben viel richtig gemacht. Kann man sich vielleicht mal einen Blick auf die italienische Tennisförderung werfen?
Ich weiß jetzt auch nicht im Detail, wie das aussieht, aber eine interessante Info habe ich rausgefunden und zwar haben die eine interessante Zusammenarbeit, der italienische Verband, mit dem Schulsystem und zwar ist es so, wenn du in deinem Jahrgang unter den ersten 20 stehst, bist du automatisch von der Schule befreit für Turniere oder was auch immer. Also du hast da, die unterstützen dich. Mhm. Das heißt, nicht wie in Deutschland, wir kennen es ja selbst aus eigener Erfahrung, wie das mit unseren Schülern waren, die sehr gut waren. Das ist ein Kampf für die.
Teilweise kommst du in den Knast gefühlt, wenn du mal fragst, kann dir mal die 5., 6. fehlen.
Ja, oder halt mal eine Woche raus bist, weil du Turnier spielst, da schlagen die Hände über den Kopf zusammen und legen dir eher Steine in den Weg, weil die sagen, wie kann das sein und so weiter. Und da ist es so, ganz klare Vereinbarung, wenn du in den ersten 20 bist in deinem Jahrgang, kannst du Reisen und die Schule organisiert für dich, dass du dein Unterrichtsmaterial online machen kannst, dass du die Prüfung online schreiben kannst und alles. Wie es natürlich im Detail aussieht, weiß ich jetzt auch nicht. Aber die Schule fördert anscheinend den Sport und vor allem den Tennissport extrem. Und das jetzt schon seit einigen Jahren machen die das so. Mhm. Man sieht ja, was am Ende dabei rauskommt. Die Spieler können ohne Probleme dann 3 Monate im Sommer auf Turnieren sein.
Ja.
Sind dann, glaube ich, nur ab und zu schauen sie von der Schule vorbei, machen alles von unterwegs und können ganz normal auf ihrer Schule bleiben. Und wenn sie da sind, gehen sie in den Unterricht und haben dadurch keinen Nachteil, sondern natürlich eher einen riesen Vorteil. Und wenn man das natürlich mit Deutschland vergleicht, wir wissen, wie es ist. Es war immer ein riesen Hickhack, wenn ein Kind mal aus der Schule rausgenommen werde für ein Turnier. Anträge müssen gestellt werden. Die haben da hinterher so viel nachzuarbeiten, dass es sich für die schon fast gar nicht mehr lohnt. Dass es eher eine Riesenhürde ist für die Spieler, Turniere zu spielen im Ausland oder so. Mhm. Und ich glaube, da kann man auf jeden Fall, haben wir Nachholbedarf.
Muss man, wie gesagt, schon dreimal gesagt, da kann man sich auf jeden Fall einfach mal abgucken und gucken, was kann man davon übernehmen. Vielleicht kann man vielleicht sogar noch was besser machen. Ja, ich meine, weil Tennis Deutschland, deutscher Tennis ist ein großer Tennisverband, ja, mit viel Engagement in Form von Ehrenamt und allem drum dran. Das muss man ja alles mal nutzen. So viel dazu, aber das ist vielleicht auch eine Folge für sich.
Jetzt habe ich noch mal so drei kleinere Themen. Und zwar ist ja vielleicht so, was war denn für dich so der größte Aufreger bisher? Oder was war so das Ding, was ich gebe dir so einen kleinen Anstoßer, ja?
Ja.
Der hat sich, glaube ich, am Fuß ein bisschen.
Ja, das ist vielleicht nicht für mich nicht der größte Aufreger, aber das Kurioseste vielleicht.
Kurioseste
ist vielleicht, würde ich sagen, Wort, der Franzose Arthur Rinderknecht, der im Match gegen, weißt du es?
Ah, ich habe es nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall weiß ich nur, dass da 2-0 Sätze vor war.
Ja, ich weiß auch nicht mehr, wer es jetzt der Gegner war. Wir kommen auch schnell durcheinander einfach bei so vielen Matches, die man geguckt hat. Er hat 2-0 Sätze geführt und hat sich irgendwie, ich weiß gar nicht, bei welchem Spielstand das war, irgendwie ein bisschen geärgert und hat gegen die Bande getreten mit seinem Fuß und hat sich, glaube ich, dabei den Fußzeh gebrochen und musste dann das Match aufgeben. Das ist natürlich unfassbare Story, wenn du überlegst, du führst 2-0 Sätze bei einem Grand Slam, trittst gegen die Bande und verletzt dich dann so schwer dabei. Hat das auch sofort angezeigt, ist rumgehumpelt und hat auf der Bank seinen Fuß versucht zu checken, ob da irgendwie, keine Ahnung, ob er noch dran ist, so gefühlt, und musste dann aufgeben.
Also das ist absolut Wahnsinn.
Kurios.
Wahnsinn, weil was für so einen Spieler das bedeutet. Das ist ja kein Spieler, der jetzt in den Top 10 steht, der ist immer um die 100 herum, ich glaube aktuell sogar, oder war eine Zeit dann gar nicht mehr in den Top 100, ich weiß gar nicht, wo er aktuell steht. Erstmal finanziell, was es bedeutet, eine Runde weiter beim Grand Slam, das sind
100.000
oder mehr. 100.000, ja, ab einer gewissen Runde. Mhm. Dann auch die Punkte, die er bekommt, ja. Und das dann so liegen zu lassen, durch sowas, ist schon wirklich
ein Skandal. Es sind so viele Faktoren, die da reinspielen, wo man sagt, das ist einfach unglaublich. Das Team, das natürlich auch viel Energie da rein investiert. Ja, und dann gibst du auf. Er fällt dir jetzt auch erstmal die nächsten, also wenn da was gebrochen ist, ich glaube, ich bin jetzt kein Orthopäde, aber ich glaube, ein Bruch, egal wo, dauert halt 4 bis 6 Wochen, bis das wieder verheilt ist. Der kann ja nicht richtig belasten, ne? Der ist jetzt erstmal raus. Vielleicht ist sogar bei ihm Wimbledon in Gefahr. Ja, auf jeden Fall ein Großteil der Rasen. Saison, aber ich weiß, wie gesagt, ich glaube, er hat sich den Fuß gebrochen. Ich weiß es nicht 100%, aber ich meine, dass da sowas war. Auf jeden Fall, das hat ja auch immer alles Konsequenzen. Man sieht einfach, es kann, so eine Dummheit kann einfach bestraft werden. Und wir haben ja noch eine Dummheit gesehen, das für mich das beste Negativbeispiel war der Franzose Atamane, falls ich das richtig ausspreche, ist ja auch wurscht.
Oh ja.
Hat gegen Ofner gespielt und hat einen Ball kerzengerade aus Frust, also wirklich kerzengerade, ins Publikum gefetzt, ja, mit 200 km/h gefühlt und hat dabei einen Zuschauer, eine Zuschauerin getroffen, was eigentlich laut Reglement sofort zu einer Disqualifikation führt. Gab es auch Riesendiskussionen, warum er nicht disqualifiziert wurde. Sogar Ofner hat das bemängelt, auch meiner Meinung nach zu Recht. Da kann man jetzt sagen, auch wie unsportlich, der fordert eine Disqualifikation, aber absolut zu Recht aus meiner Sicht, weil es ist eigentlich vollkommen klar, ich möchte nochmal an die Situation zurückerinnern, Djokovic bei den US Open 21, glaube ich, war es, 21 meine ich, als er einen Ball offensichtlich nach hinten, das war ja noch nicht mal fest geschossen hat, also nach hinten gespielt hat aus Frust und hat dann die Schiedsrichterin am Kopf getroffen, die Schulschiedsrichterin wurde disqualifiziert, 1000-mal harmloser im Vergleich dazu, was der Franzose jetzt gemacht hat und er wurde nicht disqualifiziert und konnte weiterspielen. Für mich ein absolut der Skandal des Turniers.
Ja, eigentlich. Teilweise sind die Entscheidungen von Schiedsrichtern echt fragwürdig.
Ja, der Supervisor, also der oberste Schiedsrichter, müsste eigentlich hingehen und sagen, das ist vorbei hier an der Stelle. Ich weiß nicht, ob es dann einfach sagt, der Franzosenvorteil, der dann da vielleicht ist. Ich kann es nicht sagen, auf jeden Fall eine Entscheidung, die nicht nachzuvollziehen ist.
Vielleicht noch eine kuriose Situation, die sich zwischen Hurkacz und Dimitrov in der letzten Runde. Hurkacz, der eigentlich ja bekannt ist dafür, dass er ein sehr, sehr ruhiger Spieler ist, war schon von Anfang an total aufgeregt und nervös irgendwie. Ich habe ihn noch nie ärgern sehen. Der hat Schläger geworfen, hat sogar einen Schläger zack im ersten Satz. Der hat irgendwann Im Seitenwechsel hat er den Dimitrov, seinen Gegner, gefragt, ob sie die Schiedsrichterin austauschen wollen.
Ja, ob er damit einverstanden
ganz wäre. Ganz ruhig und trocken gefragt,
genau. Ob
er einverstanden wäre, dass die Schiedsrichterin austauschen.
Dimitrov hat erst gar nicht gecheckt, was er meinte. Wenn so, was willst du? Ja, meinte der Hurkacz, ja, bist du damit einverstanden, wenn wir die Schiedsrichterin austauschen? Und offensichtlich, ich meine, ich muss aber dazu sagen, es ist auch eine Situation gewesen, stand 6-5 im dritten Satz für Hurkacz. Ja, so ein enger Spielstand, ja, der Dimitrov hat schon mit 2-0 Sätzen geführt, aber super eng. Und dann kommst du dann in einem Seitenwechsel, kommt der Gegner zu dir, läuft zu dir und stellt dir so eine Frage. Du bist vielleicht im Tunnel und du musst überlegen. Das ist ja auch irgendwo da, ein völlig falscher Zeitpunkt. Mhm. Aber abgesehen davon, dass die Frage schon eine Frechheit ist, weil man sich die Wiederholung angeguckt hat, die Info hatte natürlich der Hurkacz nicht, die Schiedsrichterin hat alles richtig gemacht. Ja, ist es schon im Nachhinein, muss man sagen, muss man auch da, finde ich, dem Hurkacz bestrafen dafür. Ist eine absolute Frechheit, ja. Schon ein absolutes No-Go. Als Spieler hinzugehen und zu sagen, Schiedsrichter bitte mal austauschen, weil die Entscheidungen sind nicht so, wie ich mir das vorstelle. Das finde ich schon, irgendwie passt das gar nicht zu ihm. Ja, ist schon für mich unterste Schublade, fast schon.
Ja, total. Und ja. Da fragt man sich auch, warum die Schiedsrichter nicht einfach mal härter durchgreifen. Wenn du beim Fußball einmal was Respektloses gegen den Schiedsrichter machst, da kriegst du
Rot. Ja, ist für mich auch auf jeden Fall eine Situation, wo man wirklich mal den Supervisor rufen muss und vielleicht überlegen muss, ist es nicht sogar fast eine Disqualifikation wert?
Ich meine, klar, wenn du beim Sport, beim Tennis einen disqualifizierst, ist das ganze Match vorbei. Beim Fußball hast du eine rote Karte, da sind dann noch 10 andere auf dem Platz, ja. Dann ist halt ein Match
direkt vorbei. Aber hat auf jeden Fall auch auf der einen Seite für Gelächter gesorgt, auf der anderen Seite sage ich auch, es ist auch absolut respektlos den Schiedsrichtern gegenüber, weil sie hat in dem Fall das ganze Schiedsrichterteam keinen Fehler gemacht. Das war eine richtige Entscheidung. Klar kann wir sehen das am Fernseher, auf den Wiederholungen. Der Hurkacz-Schiedsrichterin sieht das nicht, aber das führt auch nur dazu, im Endeffekt die Autorität der Schiedsrichter irgendwo auch total zu untergraben.
Total.
Ja,
jetzt habe ich nochmal zwei, sag ich mal, traurige News, denn es war ja das letzte Match von Dominic Thiem und auch von Diego Schwartzmann bei den French Open, genau. Die ja offiziell ihre Karriere beide beendet haben, Ende des Jahres aufhören werden und dadurch ihre letzten French Open gespielt haben. Mhm. Und beide mussten Quali spielen, haben dann, glaube ich, erste oder zweite Quali-Runde verloren. Haben dann auch beide eine Rede gehalten. Ich glaube, es ist eine tolle Wertschätzung für beide, weil beide ja wirklich super Erfolge bei den French Open gefeiert haben. Das heißt, da sind schon mal zwei Spieler weniger, die auf der Tour unterwegs sein werden und die French Open spielen werden.
Ja, also ich hatte mir ja direkt den Discovery Pass, du ja auch gekauft, und hatte dann auch die Möglichkeit, viele Quali-Matches so nebenher zu sehen. Habe auch dann wirklich mit den Schwartzmann habe ich nicht viel verfolgt. Bei Schwartzmann, sage ich so, er hat das mit seinen körperlichen Voraussetzungen, muss man wirklich schon sagen, Hut ab. Ja, ein Spieler, der nicht gerade groß gewachsen ist, dass der so weit gekommen ist mit seinem Spiel, ist unfassbar. Also unglaublich, ja. Bei Thiem, das habe ich dann ein bisschen mehr verfolgt, da gab es ja wieder auch im Vorfeld die Diskussion, wie kann es sein, dass ein Thiem, der zweimal im Finale war, dass der keine Wildcard bekommt.
Hat er selbst sehr cool reagiert,
aber? Er hat da sehr, sehr gut drauf reagiert und hat gesagt, Leute, ich habe es auch einfach nicht verdient. Ich hatte genug Zeit, mich wieder in eine Position zu spielen, dass ich gar keine Wildcard benötige. Ich habe es nicht verdient. Das ist alles gut.
Ja. Coole Einstellung, ja.
Gute Einstellung. Und muss man auch ganz ehrlich sagen, ich habe die Quali gesehen, das, was er gespielt hat, hat er so wirklich nicht verdient. Also ja. Ich finde, der Thiem ist ein ganz anderer Mensch, spielerisch gesehen. Ich rede nur vom Spielerischen. Wie das, was man von ihm Mitte der 2010er gesehen hat, Ende der 2010er, wo er wirklich in absoluter Topform war und ein absoluter Prime war. Katastrophal gespielt aus meiner Sicht. Er sagt auch selbst im Interview danach, er hat völlig er ist ein ganz anderer Spieler nach seiner Handgelenksverletzung. Er hat nie wieder das gleiche Gefühl beim Tennis, wie er es davor hatte. Er sagt, das Handgelenk ist einfach noch Schrott bei ihm. Schade, dass ein Spieler wie er seine Karriere beendet. Ich habe immer geglaubt, dass er wieder auf sein Niveau zurückkommt. Hat das nicht geschafft. Ein Beispiel dafür, was eine Verletzung auslösen kann. Ich glaube auch irgendwo ein bisschen mental was ausgelöst hat bei ihm. Ja, es ist nicht nur das Körperliche.
Ja, ich habe es ja schon mal angesprochen. Ich glaube auch damals der Trainerwechsel von Bresnik weg, dann zum neuen Trainer. Da fing es für mich eigentlich auch schon an, dass er dann einfach nicht mehr das Level gespielt hat. Glaube ich, ist auch ein Faktor.
Ist schade, dass er seine Karriere beendet, aber ich glaube, er sagt, er hat das nachher auch, er ist absolut im Reinen damit und freut sich auf seine nächsten Steps in seinem Leben, was er vorhat. Von daher muss man ja schon sagen, um ganz klar sagen, eine österreichische Tennislegende verlässt die große Bühne jetzt. Ja, und mit Diego Schwartzmann, wie gesagt, ich glaube, es war auch abzusehen, hat die letzten Jahre nicht mehr an seine Leistung anknüpfen können, das, was er mal abrufen konnte. Und wenn du gewohnt bist, bei den großen Turnieren zu spielen, du fährst von Miami über Rom bis nach Shanghai und wieder zurück nach London und spielst nur die großen Turniere und das ist ein ganz anderes Flair, wie wenn du plötzlich auf der Challenger-Tour unterwegs bist und spielst irgendwo, wo 20 Zuschauer sind und 19 davon wissen gar nicht, was sie hier überhaupt gerade machen, so ungefähr. Hat das natürlich, ist es für solche Spieler einfach hart und die merken dann einfach,
die Zeit
ist gekommen jetzt, ja.
Ja, vielleicht zum Abschluss noch ein kleiner Ausblick jetzt einfach auf die nächsten Matches, ja. Also wir haben jetzt, wie gesagt, schon zwei Halbfinalisten, nämlich Roth, der jetzt durch die Aufgabe von Djokovic direkt im Halbfinale ist, und Sinner, der heute schon sein Viertelfinalmatch gegen Dimitrov gewonnen hat. Jetzt sind noch die beiden Matches offen, Zverev gegen Deminauer und Tsitsipas gegen Alcaraz. Mhm. Ich glaube, von den Spielern, die jetzt noch drin sind, also Roth, Zverev, Deminauer, Tsitsipas, Alcaraz, Sinner, ist schon wirklich, ich glaube, der Deminauer, derjenige, der mich am meisten überrascht, dass er dabei ist. Hätte ich nicht mit gerechnet.
Ja, vor allem, dass er so konstant gespielt hat gegen Medvedev. Auch wenn Medvedev angeschlagen war und das durchgesetzt, hat mich wirklich beeindruckt und auch den Struff geschlagen hat, der ja wirklich in einer sehr, sehr guten Form ist diese Saison. Überrascht mich. Glaube nicht, dass das gegen Zverev, ich tippe auf Zverev da. Weiß nicht, wie du es siehst.
Nee, ich sag, Deminauer gewinnt.
Okay.
Ja.
Bin ich mal gespannt.
Aber trotzdem finde ich halt einfach, weil ich habe es ja vorhin schon angesprochen, wie eng einfach alles geworden ist bei den Spielern im Vergleich zu von vor, keine Ahnung, 10, 15 Jahren, wo die Spieler in den ersten Runden es noch deutlich leichter hatten, wie eng alles geworden ist. Trotzdem setzen sich diese Spieler immer wieder durch, ja.
Ja, best of five.
Es ist einfach Wahnsinn, dass dann trotzdem wieder, jetzt haben wir, gut, Djokovic ist jetzt raus, ja, aber 10 wieder mal rein ist, im Viertelfinale, stand im Viertelfinale, haben wir aus den Top 4 alle dabei, nämlich Djokovic, Sinner, Alcaraz und Zverev.
Ja.
Dann haben wir noch Roth, der die 7 der Welt ist, Tsitsipas 9 der Welt, Dimitrov 10 der Welt. Der Einzige, der nicht in den Top 10 ist, der dabei ist, Deminauer 11 der Welt oder 11 gesetzt. Das ist schon echt krass, dass die Spieler sich da komplett einfach durchsetzen und einfach zeigen, dass sie da hingehören.
Ja, es bestätigt einfach die Rangliste, die lügt halt doch nicht am Ende des Tages.
Ja, für mich sind die Matches, ich sag so, wie es ist, offen wie nie. Für mich kann jeder dieses Turnier gewinnen aktuell. Der Einzige, der es vielleicht nicht gewinnen kann, ist Deminauer, weil er einfach da, glaube ich, nicht die Erfahrung hat in einem Halbfinale, Finale. Ja, und ansonsten alle anderen.
Die Quoten auf schlechteste Quoten sehe ich auch bei Deminauer, aber wer weiß. Ich persönlich, klar, man muss erstmal Alcaraz schlagen, wie auch immer. Der hat auch das Match gegen Korda, was ich gesehen habe, unfassbar gut gespielt. Also muss ich sagen, geisteskrank, was der gespielt hat teilweise.
Der muss aber erstmal Tsitsipas schlagen.
Aber er hatte gesagt im Interview, der Tsitsipas liegt ihm. Er weiß, er hat den Schlüssel, um Tsitsipas zu schlagen.
Da haben die ordentlich Pfeile schon geschossen, fand ich. Also sehr nett, aber das waren schon ordentliche Pfeile, die sie da hin und her geschossen haben.
Er hat den Schlüssel, um Tsitsipas zu schlagen.
Das hat dem Tsitsipas nämlich gar nicht geschmeckt.
Nee, natürlich nicht. Tsitsipas wurde auch von Boris Becker jetzt kritisiert dafür, dass er versteht nicht, er hat schlecht beraten, dadurch, dass er Tsitsipas spielt noch Doppel.
Und mixt
und ist jetzt in der zweiten Woche beim Einzel. Also der sagt, das ist ja auch, du hast ja gar keine Zeit, sich zu erholen.
Aber er hat doch gesagt, das ist die Liebe, seine neue entfachte Liebe wieder zu Paula Badosa, die ihn dazu gebracht hat, auch Mix zu spielen. Das ist ja was Schönes.
Das ist wunderschön und ich glaube, irgendwo gibt der Erfolg ihm ja auch recht. Ich glaube aber auch da ist, das könnte ihm natürlich auch zum Verhängnis werden, weil wenn du 3 Wettbewerbe spielst und weit kommst, kostet er so viel Energie.
Wahnsinn.
Also für mich unvorstellbar, wie er das durchhält. Ja. Krass, er macht's. Ich sehe da auf jeden Fall Alcaraz vorne.
Okay, aber gib doch jetzt mal einen Tipp ab. Wer gewinnt die French Open? Jetzt ist es natürlich deutlich leichter zu tippen, weil wir jetzt schon so weit sind, aber jetzt aber von den Verbliebenen, weil ich finde, das ist so offen wie noch nie.
Ja.
Gut, das ist auch leicht zu sagen, weil Nadal nicht mehr dabei ist.
Also ich habe 2 Tipps, bei denen ich glaube, dass sie es machen. Ja, die offensichtlichen wären natürlich irgendwie Sinner oder Alcaraz. Für mich ist aber, ich sage, Zverev holt's.
Okay.
Oder, ja, denn der leichteste ist halt Alcaraz oder Zverev. Aber ich sage, der Zverev holt's dieses Jahr. Ich habe irgendwie das Gefühl, Zverev macht's. Die Chance ist groß. Medvedev ist raus, Djokovic ist raus, sind 2 richtige Brocken raus.
Ja, Medvedev ist für mich noch nicht mal so ein Brocken auf Sand.
Ja, aber Medvedev ist im Kopf von Zverev drin. Ja, also stimmt. Für Zverev ist das ein Brocken und in dem Finale gegen, und der Zverev hat auch gezeigt, er weiß, wie man gegen Alcaraz gewinnt. Ich hoffe, dass er körperlich das durchhält, weil ich glaube, er ist weit, dieses Jahr kann er es schaffen.
Okay.
Ja, was meinst du?
Ich habe ja vor dem Turnier auf Djokovic getippt, das ist leider raus, deswegen darf ich jetzt nochmal tippen. Das Problem ist, jeden einzelnen Spieler, den ich durchgehe, macht Sinn, dass er gewinnt für mich. Jede Konstellation
ich könnte auch einen Ruth, wenn der Ruth mit seiner Vorhand da durchstrahlt, der bewegt sich unfassbar, der Typ.
Ja. Aber ich will ja einen Tipp abgeben. Ich sage, Sinner gewinnt.
Sinner, okay. Ja.
Also du hast jetzt wen gesagt?
Zverev.
Zverev, ich sage Sinner. Okay. Ja. Dann haben wir vielleicht ein Finale. Ja, ein Finale zwischen Zverev und Sinner. Dann können wir das zusammen gucken.
Ja.
Haben wir ein Tennis-Date. Wäre doch schön.
Also unglaublich, was in den ersten ja, 7, 8, 9 Tagen jetzt French Open schon alles passiert ist. Von Kuriositäten bis unglaubliche Matches bis negativ, was vielleicht die Zuschauer anbelangt oder sonstiges. Es ist einfach ein geiles Turnier zu gucken. Und ja, schade, dass es im Endeffekt jetzt weniger wird. Weil natürlich weniger Matches laufen. Aber ich glaube, wir hören uns auf jeden Fall am Sonntag wieder.
Vielleicht schaffen wir es ja sogar auch wirklich mit einer kurzen Folge nochmal vor einem Halbfinale oder Finale.
Ja, können wir mal gucken.
Eine kurze Folge nochmal ein Update geben. Wir versuchen es auf jeden Fall.
Ja.
Aber halten dich auf dem Laufenden und hoffen, jetzt hatten wir so viele Themen, aber wir sind echt super durchgekommen und hoffen, dass ihr uns hier gut folgen könnt.
Ja.
Und würde ich sagen, wünschen euch viel Spaß beim Gucken und wir hören uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder.
Ja, bis bald. Ciao.